Ja, dann würde ich sagen, wir tun jetzt einfach mal so, als würde das Intro laufen, oder? Dün, dün,
Denk mal,
dün.
ja.
Und ja, Oktopus zum Frühstück. La 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 la.
Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Hallo Bettina.
Hallo Andreas.
Wir haben heute einen Gast, und zwar einen ganz besonderen Gast. Das ist die Miriam aus Berlin. Aus Berlin. Genau.
Hallo.
Die Miriam war schon zweimal, glaube ich, als Teilnehmer auf einer Reise von mir mit. Beim letzten Mal, als wir uns sozusagen als Teilnehmer gesehen haben, meinte ich, wir sehen uns dann, wenn du für uns als Reiseleiter arbeitest. Und sie meinte dann, ja, ernsthaft? Und daraufhin sind wir in Kontakt geblieben. Hatten das dann auch ziemlich konkret eigentlich schon geplant und dann kam halt eben Covid und bla 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 und seitdem liegt das auf Eis. Und jetzt ist ja aber abzusehen, dass es vielleicht doch irgendwann bald mal weitergeht. Darum dachten wir, es ist eine gute Gelegenheit, die Miriam einzuladen, und außerdem hat sie auch noch was anderes Spannendes zu erzählen. Hallo Miriam.
Hallo, guten Morgen.
Was hast du denn Spannendes, welche spannende Geschichte hast du für uns mitgebracht? Was steht an?
Ja, na, es wird hoffentlich noch spannend, und ich habe meinen Sommerurlaub und meine letzten 2 Monate damit verbracht, zu gucken, wie man jetzt doch unter den aktuellen Bedingungen in Japan Aufenthalt planen kann und durchführen kann. Das heißt, ich kam da irgendwie drauf, in meinem Japanischkurs, glaube ich, da meinte dann einer im vorherigen Semester so, ja, er will dann im Herbst irgendwie durch Japan radeln und da Urlaub machen. Und so, wie willst du das überhaupt machen? Hast du irgendwie mal geguckt, wie man überhaupt reinkommt? Und so, ja, okay, hat das sich vielleicht nicht so ganz überlegt. Okay. Und dann habe ich aber selber mal bei der Botschaft geguckt, auf dieser sehr hässlichen, kryptischen Website, was dann irgendwie Bedingungen sind, weil ich wusste, dass man ein Visum braucht, und habe dann irgendwie eine Aktualisierung mitbekommen, dass man ein Business-Visum bekommen kann, wenn man auf eine Sprachschule geht vor Ort. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich Jahre vorher schon mal recherchiert hatte nach einer Sprachschule in Japan und dass die das anbieten, dass man das von Deutschland aus buchen kann und dass die einem dann quasi auch so ein bisschen da eben begleiten und einem helfen vor Ort sozusagen. Und dann habe ich da wieder weiter recherchiert und habe dann auch mitbekommen, dass die Bildungszeit anbieten. Das ist ein Modell, das gibt es nur in bestimmten Bundesländern, ich glaube Bayern und Sachsen nicht. Und das heißt, dass man sich da bezahlt von der Arbeit freistellen kann. Also man hat Urlaubstage, die man quasi extra für Weiterbildung verwenden kann.
Ah, cool.
Und das mache ich auch schon ein paar Jahre. Und deswegen hatte ich das damals in der Schule recherchiert, aber es hat keinen großen Sinn gemacht, irgendwie für 1-2 Wochen nur nach Japan zu gehen, dort Schule zu machen, und das ist einfach zu kurz. Und deswegen hatte ich das nur noch so im Hinterkopf und habe da weiter recherchiert. Das wird so ein bisschen konfus, glaube ich. Aber das war der nächste Schritt. Genau, dass ich überlegt habe, wie viele Überstunden habe ich eigentlich? Wie viel Resturlaub habe ich noch? 2 Wochen Bildungszeit. Okay, komme ich irgendwie auf 6 Wochen. Und wann fahre ich am liebsten nach Japan? Eigentlich immer Herbst. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen knallfall 2 Monate vorher geguckt, ob ich das irgendwie organisiert kriege, und dachte eigentlich, es scheitert am Visum, aber das war dann letztendlich irgendwie das Einfachste von allem.
Ja, cool.
Ja, und das Ganze jetzt irgendwie, dass wahrscheinlich im Oktober sowieso alles irgendwie mehr oder minder geöffnet wird oder zumindest die Tendenz dazu geht, jetzt noch so im letzten Drücker nochmal alles kompliziert irgendwie organisiert. Aber dafür habe ich die Hoffnung, dass es halt alles schön leer ist und da nicht so die Sachen so überlaufen sind, wie man es halt vielleicht von früher noch kennt.
Also ich denke, so oder so bist du dann auf der sicheren Seite und musst jetzt halt nicht bibbern, wann kommt jetzt auf den Tag genau die Öffnung. Also es ist quasi bisher bei dir dran gescheitert, dass du dachtest, 2 Wochen sind zu kurz, aber länger kriege ich nicht hin. Und jetzt hast du das aber mal alles auch in einen Topf geschmissen und jetzt klappt das, dass du 6 Wochen
in Japan bist. Ne? Also es war schon immer noch im Hinterkopf, dass zum Beispiel bei einer Reise mit euch mit den 3 Wochen, dass ich da zum Beispiel 1-2 Wochen diese Bildungszeit mit anhänge und dann irgendwie einfach in Tokio bleibe und dann noch 1 Woche Sprachkurs quasi mache. Das denke ich mir auch immer noch, wenn das jetzt schön ist auf der Schule, dass ich das dann auch in Zukunft mal noch machen kann, weil es lohnt sich einfach nur nicht für 1-2 Wochen nur für diese Bildungszeit dahin fliegen und wieder zurück. Das ist mir einfach mit Flug, weil für mich ist das Anstrengendste der Flug. Deswegen bin ich jetzt irgendwie ausgepegelt zwischen wie viel frei kann ich mir wirklich schaufeln und wie lange will ich wirklich weg sein, bin ich halt jetzt irgendwie auf diesem 6-Wochen-Bereich gelandet.
Mhm. Ja, das ist ja auf jeden Fall schon ein cooler Zeitraum, sage ich mal. Also es ist ja fast 2 Monate dann.
Ja.
Ich glaube, das ist schon...
Kein Auslandsjahr oder sowas. Also ich hatte so ein bisschen so Sabbatical, ein Jahr irgendwo anders, aber das kriegt man auch so schnell nicht organisiert. Und das ist so von 2 Jahren Pandemie auf gleich, kann man sich da auch nicht so schnell irgendwie reindenken.
Eine gute Zeit auf jeden Fall, 6 Wochen.
Ja, und die Schule geht auch, das sind normalerweise 20 Wochenstunden oder 20 Lerneinheiten. Den Stundenplan gibt es dann immer eine Woche vorher. Das kann vormittags sein, nachmittags. Das heißt, es sind dann Montag bis Freitag irgendwie so 5 Stunden am Tag mit Pause. Das ist auch irgendwie kognitiv leistbar, hoffe ich, für mich, weil ich da irgendwie schon Sorge hatte, dass ich da den ganzen Tag dann da in der Butze hocke, was mir nicht so liegt. Und die eine Woche, die ich dann irgendwie diese Bildungszeit dann noch mache, da wird es dann ein bisschen intensiver. Die haben dann andere Auflagen. Da gibt es dann noch einen Ausflug am Wochenende als kulturelles Programm und noch so extra Stunden mit, wie nennen sie das, Communication Sessions oder so, wo man so ein bisschen mehr spricht wahrscheinlich.
Ja, voll spannend. Und dieser Unterricht, ist das Präsenzunterricht oder macht ihr das irgendwie remote?
Nee, das ist Präsenz. Mhm. Die hatten auch in der Pandemie so Online-Angebote. Das fand ich total unattraktiv, weil ich ja hier einfach normal VHS auch irgendwie Online-Unterricht machen kann und auch gemacht habe. Und dann irgendwie mit Zeitverzögerung, das funktioniert nicht. Und warum soll ich da hinfahren und dann da irgendwie in meinem Zimmer da hocken? Das ist ja ganz unattraktiv, weil ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, mir 6 Wochen freizuschaufeln und da jetzt alleine rumzureisen. Das ist jetzt nicht, was mir Spaß macht. So bin ich ja auch zu euren Reisen gekommen. Weil ich da irgendwie, das bringt mir nichts, da irgendwie alleine vor mich hin zu meiern, obwohl ich da gerne dann die Nachmittage frei habe in euren Reisen und da selber rumrenne. Aber so ein bisschen Verortung und Programm und so, das finde ich dann schon sehr schön. Mhm. Und das ist jetzt irgendwie der optimale Rahmen für mich.
Genau, das heißt, du hast dann immer einen Teil des Tages eben einen Unterricht, wie man es halt noch so quasi von der Schule kennt. Also man kommt in den Raum, hat irgendwie Unterrichtsmaterial und lernt dann was zu, was weiß ich, Grammatik, Vokabeln, Kanji und was man halt so lernt im Japanischunterricht. Und den Rest des Tages hast du dann einfach frei und kannst du selber dann gestalten.
Ja, genau. Also eben diese Stundenpläne gibt es dann immer die Woche vorher, sagen sie. Und das sind so fortlaufende Kurse. Also ich komme in Tokio, komme ich in eine laufende Klasse. Der größere Aufwand war wirklich irgendwie diese Einordnung von der Schule, weil ich mit dieser Schule hin und her geschrieben habe. Die tun mir wirklich leid, was die mit mir in der Arbeit hatten für diesen kurzen Zeitraum. Also vielleicht zur Erklärung, die sind so drauf ausgerichtet, weiß nicht, 18-jährige Leute, die irgendwie gerade mit der Schule fertig sind, wollen jetzt ein Jahr Auslandsjahr machen. Mhm. Dann kommen sie da ein Jahr hin, kriegen von denen eine Unterkunft und sind ein Jahr auf der Schule und lernen Japanisch. Da lohnt sich dieser Aufwand, aber was ich dann, also wenn ich das ausdrucke, was ich mit den E-Mails hin und her kriegen muss, dann kann ich ein Buch füllen. Aber so freundlich und also wirklich mit so Bausteinen einfach, wie man halt bei so einer E-Mail-Kommunikation schreibt. Und du weißt genau so, okay, die hassen das, dass ich jetzt schon wieder eine Frage habe. Und trotzdem so, please feel free to ask whatever you want to know. Und die so, aber komm, das geht trotzdem an. Und ich habe ja trotzdem immer wieder was gefragt. Ich hatte dann schon immer Mitleid und mich ganz, ganz übelst bedankt für jede Info. Also die haben auch wirklich die Visa-Sachen und alle Vorbereitungssachen, die haben da wirklich nicht gegeizt mit Hilfe und Infos. Das ist schon toll. Vor allem lag es daran, weil ich halt dann irgendwie, nachdem ich so meinen ersten Plan hatte, den dann auch noch die ganze Zeit umgeschmissen habe. Also mit diesen 6 Wochen, dann hatte ich geplant, ich will auf jeden Fall Tokio irgendwie machen. Und die Schule hat halt zumindest diese Beschränkung, dass man mindestens 2 Wochen an einem Standort sein sollte, um irgendwie da mal reinzukommen. Mhm. Und ich dachte halt, ich nutze das so als Inselhopping. Und die haben 4 Standorte, Tokio, Kyoto, Fukuoka und Nagoya. Und ich wusste halt, okay, in Tokio lande ich eh. Dann will ich da erstmal bleiben. Also sind da schon mal 2 Wochen weg. Und dann will ich auf jeden Fall nach Kyoto, weil es mir da einfach sehr gut gefällt, auch wenn ich weiß, dass ihr da historisch bedingt irgendwie, weiß nicht, irgendwie euch gefällt es da immer nicht so, aber kann ich auch.
In Kyoto meinst du?
Wenn man das einfach 30 Mal erlebt, dass das sau voll ist an allen Plätzen, dann kriegt man da, glaube ich, auch einen Brass. Ja, aber so, ich hatte so einen Kyoto-Fokus und dann dachte ich mir, ich will aber auf jeden Fall noch wohin, wo ich noch nicht. Und dann hatte mir dann Fukuoka ausgesucht und habe dann aber wieder Abstand davon genommen, weil es mir dann irgendwie gefühlt zu hektisch wurde.
Ach so.
Und bin jetzt dann 4 Wochen in Kyoto und freue mich da irgendwie auf kleinere Stadt und da mit dem Rad irgendwie durchs Herbstlaub radeln, so ungefähr.
Ah ja, cool.
Ah, ja.
Ich meine, von Kyoto aus sind ja auch viele interessante Orte in der Nähe. Also,
okay, in Osaka kann ich da irgendwie ins Ausflugszeugs machen und ja.
Ja, da wird es jetzt auch einfach erstmal nicht so voll. Also solange halt in China noch so ein bisschen beschränkte Regeln gelten, wird es da nicht so voll wie vor 2020. Also,
ja, also eigentlich ist das das Cleverste, was du machen konntest, Miriam, dass du sagst, jetzt habe ich noch die Gelegenheit, Kyoto mal nicht so super voll zu erleben.
Also vielleicht ist es auch ein bisschen verschnarcht, aber da ich ja in Berlin lebe, ist mir das jetzt auch nicht unrecht.
Ja, gut, stimmt. Das ist ja immer der Kontrast, ne? Man sucht. Ich wollte damals eben unbedingt nach Tokio mitten ins Getümmel, weil ich halt noch nie in einer Großstadt gelebt hatte. Aber wenn man das eh jeden Tag vor der Haustür hat, ne, dann ist vielleicht mal so ein bisschen.
Das hätte ich halt also schade gefunden. Ich fände es auch reizvoll, da also wirklich an verschiedenen Stellen mal länger zu sein. Mhm. Bei Tokio, da weiß ich halt, dass ich so nach ein paar Tagen ist mir das echt so ein bisschen zu viel dann.
Mhm. Gerade wenn du halt auch noch den ganzen Tag ja dann auch lernen musst, also das ist ja dann auch anstrengend, ne? Und dann hat man eh schon
Und das Transfers, ich muss ja auch irgendwie dann, ich habe ja jetzt nicht irgendwie, die Schule ist in Shinjuku, glaube ich, und ich muss ja da irgendwie auch mal hinkommen, da habe ich ja nicht genau in der Nachbarschaft die Unterkunft gefunden, sondern muss da irgendwie erst eine halbe Stunde durch die Gegend oddeln. Das bin ich auch schon gar nicht mehr gewöhnt, wie in Homeoffice, also ich verlasse ja tagelang nicht das Haus stellenweise.
Okay. Ja, willkommen.
Ja, das wird dann definitiv eine Umstellung, das stimmt schon.
Ja, ja.
Aber Fukuoka dachte ich, das wäre schon gut gewesen, weil wir wollen da ja auch wieder hin. Wir wollen ja da die Richtung wieder so ein bisschen einbeziehen, also Fukuoka, Nagasaki. Es wäre natürlich gut gewesen, aber so bist du jetzt unsere Frau für Kyoto.
Die Kyoto-Expertin.
Ja, aber das kann ja auch noch kommen. Also wenn das Spaß macht mit dieser Schule, also ich habe jetzt bis jetzt, ohne dort gewesen zu sein, rein vom Kontakt, habe ich einen guten Eindruck von denen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich mal irgendwie nächstes Jahr oder irgendwann drauf mal dann irgendwie 2 Wochen in Fukuoka da irgendwie eine Schule besuche.
Ja, wir haben direkt einen Auftrag. Miriam, du kannst dann endlich mal den, auch wenn jetzt gerade nicht so viel los ist, aber vielleicht entdeckst du ja noch den neuen Geheimtipp für unsere Reisen. In Zukunft nicht so viele Touristen sind, wenn es wieder losgeht. In Kyoto, ja. Mhm. Kannst du schon mal scouten.
Ja, ich habe schon so ein paar so Gärten und Zeugs irgendwie auf der Liste. Aber hauptsächlich, ich habe ja irgendwie, mein ganzes Google Maps ist ja voll mit irgendwelchen Cafés mit lustigen Pförtchen.
Okay.
Da bin ich da auch erstmal beschäftigt.
Ach ja, da frisst du dich dann einmal so durch die Stadt quasi. Bin ich auch sehr sympathisch.
So irgendwie abends irgendwie so irgend so ein Onigiri aus dem Kombini und überall nur Süßkram.
Okay, das finde ich sehr interessant, weil vielleicht können wir dann kurz diese Frage einschieben. Andreas und ich hatten uns neulich drüber unterhalten, worauf wir uns jetzt besonders freuen, wenn wir dann endlich wieder nach Japan können irgendwann. Und natürlich geht's bei uns dann letzten Endes meistens ums Essen. Was wollen wir als erstes essen oder am meisten essen? Und die Frage würde ich jetzt mal an dich geben. Also wenn du sagst, du bist da so ein Törtchen-Fan oder so, das finde ich ganz spannend. Worauf freust du dich da am meisten? Oder gibt's da auch irgendwie jetzt eine spezielle Süßigkeit, die du besonders vermisst oder sowas?
Ich mag so diesen ganzen Kaffee-Geh-Prozess und ich glaube, das kommt daher, weil so wirklich essen gehen und Hauptgericht irgendwie fand ich immer so ein bisschen sperrig. Also erstens allein nicht so schön. Ich halt dann doch irgendwie, wenn ich Hunger hatte, viel alleine dann unterwegs war. Also essen gehen fand ich immer schön, so dann in der Reisegruppe, wenn man irgendwie was empfohlen kriegt, dann geht man da als Gruppe hin, dann finde ich das schön. Aber für mich alleine fand ich es immer zugänglicher, in so Cafés zu gehen. Mhm. Weil da irgendwie hast du die Auslage, zeigst drauf und Kaffee schmeckt mir eh immer so ungefähr. So hat sich das, glaube ich, dann auch, wo ich einmal in Südkorea war, dann so entwickelt, dass ich das irgendwie einfacher fand. Also und meistens ging es mir eben nicht wirklich ums Essen, sondern nur, dass ich einen schönen Platz habe, wo ich vielleicht rausgucken kann, wo ich mich ausruhen kann, wo ich WLAN habe.
Steckdose.
Um da irgendwie meine Fotos zu sortieren oder zu gucken auf der Karte, wo will ich jetzt hin, wo bin ich eigentlich? Also habe ich mich immer gefreut, wenn ich was Schönes gefunden habe. Und ich habe dann auch so bei Twitter, gibt es so ein paar so Accounts, Retro-Kista und sowas, also wo dann die Leute dann diese alten, verrauchten Kissa dann quasi so versuchen am Leben zu erhalten. Und habe da halt 1000 Pins in meinem Google Maps, wo ich halt dann mal gucken will, ist das schön? Ist das wirklich so schlimm verraucht? Oder kann ich da irgendwie so ein Tamago Sando irgendwie kriegen?
Vielleicht musst du einfach das Rauchen anfangen.
Das hat noch nie funktioniert. Ja. Also ich glaube, das war auch, wo wir mal in Juso waren, in der Unterkunft in Nord-Osaka. Wenn man da die Straße runterläuft vom Toyoko-In aus, da ist so ein alter Kaffeeladen, wo die halt echt noch so eine ältere Dame, die da halt mit diesen Glaskolben da diese Blubber-Kaffeesache da macht. Und das hatte mir halt auch so gut gefallen, weil es halt irgendwie so einfach so gechillt ist und nicht so dieses Kommerz-Bling-Bling, wie wenn du da in irgendeiner Mall bist.
Naja, da hatten wir auch in der Kaffeefolge mal drüber gesprochen. Und ich meinte ja, ich bevorzuge dann doch oft die Anonymität dieser Mall-Coffeeshops, ja, so, ja. Weil ich mich dann da in diesen Kissertern irgendwie oft dann nicht so richtig entspannen kann, weil ich mich da immer so ein bisschen beobachtet fühle. Aber ich weiß das eigentlich total zu schätzen und finde es total cool, dass es das gibt und freue mich, wenn es Leute gibt, also die sich da auch entspannen können und dann gern da hingehen und das unterstützen. Finde ich sehr gut.
Ja, aber ich weiß nicht, was du meinst. Man hat dann so ein bisschen den Ausländer-Performance-Druck, dass man sich jetzt auch irgendwie nicht verhält und es auch richtig macht. Und dann hat man schon so eine Backengrinsen-Sperre, weil man so freundlich sein kann. Ja.
Sehr gut ausgedrückt, ja. Oder man denkt so, ach, ich will doch eigentlich einfach nur in Ruhe meinen Kaffee trinken und dann setzt sich da jemand...
Eigentlich ja, kann ich dann ja berichten nach einer Woche irgendwie, ob ich dann doch wieder nur zu Starbucks oder so gegangen bin.
Wenn man jedes Mal beantworten muss, schmeckt es denn fein? Und dann, ja.
Ja, wobei ich finde, in diesen Kissertennen hatte ich jetzt eigentlich nicht die Situation, dass mich da jemand in so ein Gespräch verwickeln will. Ich glaube, da gerade, wie du jetzt meintest, diese Art von Cafés, also wieder in Osaka zum Beispiel, da herrscht, glaube ich, schon auch so ein bisschen das Gesetz, dass man so in Ruhe gelassen wird. Also, dass man da hingeht, um halt in Ruhe seinen Kaffee zu trinken. Und jetzt nicht irgendwie sich angeregt auszutauschen. Es sei denn, man geht halt zu zweit hin.
Obas die Zeitung lesen. Aber da gibt es auch unterschiedliche. Also in Kyoto, da will ich auf jeden Fall wieder hin. Da war halt eins, das hatte dann noch so einen Garten hinten drin und so einen Flügel drin stehen. Und manchmal hat dann jemand gespielt. Und die haben ja auch eine unterschiedliche Ausrichtung. Also manche sind halt so ein bisschen so schrabbelig. Und manche sind halt dann wirklich so wie so ein Wiener Kaffeehaus vom Stil her. Und das ist irgendwie ganz schön.
Cool. Ja. Voll die Kissertan-Experten. Ja, das ist gut, ja, ne? Prima zu wissen.
Ja, ansonsten, gut, und da esse ich halt was halt irgendwie, wenn es süß ist, schmeckt es mir meistens. Also diese Mont Blanc-Sachen mit diesen Vermicelli-Sachen, diese ausgepressten Würstchen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kenne das als Vermicelli aus der Schweiz, so diese, ich glaube, Kastanien-Maronen-Creme.
Das Ding, was Mont Blanc heißt, meinst du, oder ist das?
Ja, Mont Blanc, genau.
Ja, genau.
Da bin ich raus, aber. Ja,
das ist eben so, was ist das sozusagen? Das ist schon eine Torte, oder? So ein kleines Törtchen mit so...
Ja, so ein kleines Kuchenstück. Ja, manchmal mit so Biskuit noch drin und irgendwie Sahne und noch so eine Kirsche drauf.
Das ist so kuppelförmig, oder wie schaut das aus?
Ja, ich glaube, die nennen das Mont Blanc, weil es dann wie so ein Berg aussehen soll, aber das ist auch in anderen Formen. Ich kenne das auch mehr so wie kastenförmig oder so.
Ah ja, ich glaube, es hat sich verselbstständigt. Der Name, der kam halt mal von der Form her, aber bezeichnet inzwischen wahrscheinlich nur noch so die Zutaten und den Geschmack eher als die Form, ja. Ja, aber das ist so ein Klassiker, was es eigentlich immer gibt, ne? Mont Blanc. Stimmt, ich habe das, glaube ich, selber tatsächlich noch nie gegessen. Mir sah das irgendwie immer zu mächtig aus, beziehungsweise zu risky.
Und dann, ja, das packt auch nicht jeder. Also wo ich da mit in der letzten Gruppe, die hatten dann auch schon über, so, willst du schon wieder Törtchen essen gehen? Kann ich mehr.
Ach, wenn du sagst, dafür esse ich abends halt nur ein Onigiri oder so, ja, kann man schon mal machen. Und man läuft ja auch sehr viel dann meistens tagsüber. Also die Kalorien, die kann man sich, wenn, dann da eigentlich gut gönnen, weil die arbeitet man sowieso wieder ab.
Ja, aber da habe ich auch schon... Mich insgesamt so habe ich mir ein bisschen in die Tasche gelohnt. Wenn man dann tatsächlich zweimal am Tag irgendwie jeweils 2000 Kalorien zu sich nimmt, zu jeder Mahlzeit, dann ist es halt dann doch ein Plus und kein Minus. Aber ja, das haben wir ja oft. Ich weiß nicht, ob Miriam es auch erlebt hat, dass die Leute denken, sie nehmen ab vor der Reise, immer wieder mal. Ne?
Also sagen, auf der Reise,
so, ja, sie abnehmen. In Japan sind ja alle so schlank und wenn ich jetzt 3 Wochen durch Japan laufe, dann bin ich auch schlank und am Ende haben sie dann doch irgendwie 1 Kilo mehr. Wundern sich, woher das wohl kommt. Ja, naja.
Vom Bier.
Vom Mont Blanc. Ja, vom Bier, genau. Wahrscheinlich wirklich. Da wollte ich mal anknüpfen, weil du eben meintest, dass du manchmal alleine, aber manchmal auch in Gruppen unterwegs bist. Das war ja auch der Grund, warum ich dich da so angequatscht habe. Weil ich ja beobachtet habe, dass du oft dann mit Leuten unterwegs warst und eindeutig warst du der Chef sozusagen oder die das halt auch geplant hat. Dann, wir gehen jetzt dahin so und dann habe ich gefragt, wer braucht nämlich? Nee, bleib zu Hause. aber das war ja so ein bisschen der Grund und das scheint dir ja auch irgendwie so ein bisschen zu liegen.
Ja, also es ist mir so ein bisschen in meiner Arbeit verloren gegangen, weil da brauche ich das nicht, aber ich kenne das noch so von meiner Freundesgruppe im Studium, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen die Antreiberin und so ein bisschen so der Leithammel war. was sowas angeht, aber einfach, weil die mir irgendwie zu langsam waren, wie die irgendwie quasi entschieden haben, wo gehen wir jetzt hin in der Fußgängerzone oder so. Ja. Das kommt immer drauf an, wenn man sich da irgendwie sicher fühlt. Und in dem Fall hatte ich mir halt vorher irgendwas ausgedacht und dann habe ich halt einfach nur gefragt, habt ihr Lust mitzukommen? Ihr wisst offensichtlich jetzt nicht so genau, ob ihr da noch mit anfangen sollt. Und ist mir dann auch recht, wenn dann jemand mitkommt. Ich zeige das halt dann auch gerne Leuten, was man so entdeckt oder also ich teile das dann einfach auch gerne. Ich muss das nicht alles irgendwie... Sonst ist man so, muss man die ganze Zeit WhatsApp-Status machen, gefühlt, dass man irgendwie dann den anderen Leuten noch zeigen kann, weil irgendwie ist schon mittlerweile so, ich weiß gar nicht, wie ich früher gereist bin, habe ich es dann wirklich erst hinterher Leuten erzählen können, aber jetzt ist das wirklich dann teilweise so 1:1, wenn man jetzt wirklich irgendwo was ganz toll findet, dass man es dann auch gleich losschickt.
Ja, also das war ja auch genau das, was ich ja schon mal erzählt habe, als ich diese 2 Wochen damals in Japan allein unterwegs war. Ich fand das auch einfach unbefriedigend, weil man steht dann da so und sieht das und dann sagt man zu sich selbst gedanklich, ah ja, das ist ja schön oder sehr interessant, wie die Sonne hier so drauf scheint oder so. Also da gab es ja noch gar keine Smartphones, da kam ja gerade das iPhone, also das erste Smartphone ist da erschienen. Das heißt, diesen ganzen, dass man wenigstens so virtuelles Gefühl hat, es ist jetzt jemand dabei, das gab es ja gar nicht. Also man war schon noch so auf sich gestellt und ich fand das auch irgendwie befremdlich. Also wenn man das oft genug macht, kommt man da vielleicht auch irgendwie rein und weiß dann auch die Vorzüge vielleicht zu schätzen. Aber mir hat das auch gefehlt, gerade beim Essen gehen, wie du sagst. Also das war für mich auch immer das Schlimmste, abends dann jetzt zu überlegen, wo gehe ich was essen. Eigentlich freut man sich total drauf, man ist hungrig, man war den ganzen Tag unterwegs. Aber dann allein so eine Entscheidung zu treffen und dann zu bestellen und wie du halt auch meintest, dann immer ein bisschen dieser Performance-Druck. Man will jetzt auch, der will eine gute Ausländer sein, der weiß, wie man sich in Japan höflich und richtig benimmt und so. Das war mir dann auch immer irgendwie zu anstrengend. Da habe ich mir dann auch lieber irgendwas
gemacht. Ist man auch wirklich so viel unterwegs, da bin ich dann auch froh, wenn ich dann einfach irgendwie ankomme, dusche und dann mich irgendwie aufs Bett flätze und dann halt dann irgendwie beim Fernsehen was esse.
Ja, genau. Deswegen mein Tipp, ich habe es einmal erwähnt, Oden aus dem Kombini und dann erstes Oden essen mit den Spießen, die du magst, weiß nicht, Gemüse oder Fleisch oder was oder Ei und dann am Ende das Onigiri reinbröseln und verrühren, das ist echt gut.
Wann bist du genau dort?
Na, ich fliege, wenn alles klappt und Lufthansa und weiß ich nicht, also es ist ja immer noch so, ich denke ja auch jeden Tag, dass der Flug storniert wird. Okay. Wenn es klappt, 29. September geht's los.
Ach so, das ist ja echt schon voll bald.
Ja, genau, es ist 1,5 Wochen und wir haben noch nichts gepackt. Aber, Mitte November komme ich dann zurück. Das heißt, ich bin die letzten 2 Oktoberwochen und die ersten 2 Novemberwochen in Kyoto und habe so eine Unterkünfte, so ein 100-jährig altes Papierwände-Tatami-Boden-Ding. Und ich denke mir jetzt gerade, weil es hier jetzt so kalt ist, dass ich da einfach 4 Wochen jämmerlich frieren werde.
Aber ja, wahrscheinlich schon. Aber dann musst du dich da eindecken mit diesen ganzen so Heat-Tech-Unterwäsche und so. Das lernst du. Das ist toll, tolle Erfahrung. Hast du schon ein Rückflugdatum?
Rückflugdatum habe ich auch. Ich habe ja auch schon die Flüge gebucht. Ja. Das muss man ja auch beim Visum überall mit angehen. Also bei all diesen Sachen, du musst ja 1000 Apps runterladen und Standort anhaben die ganze Zeit. Und wenn das Ministerium für Health dich anruft, musst du dich hinknien und bereit sein. Und
für den Kopf ab. Aber es kann halt wirklich sein, dass das bis dahin alles vorbei ist. Aber dann musst du ja gucken. Nee, weil ich wollte eigentlich wissen, im Moment, es könnte sein, dass ich im November auch kommen für 2 Wochen. Aber ich glaube, da verpassen wir uns gerade. Weil ich würde erst Mitte November.
Achso, naja, gut, ich bin 14. Nee, warte mal, 13.
Genau.
Könnt ihr euch jetzt höchstens noch am Flughafen den Staffelstab übergeben. Du auch. Das olympische Feuer. Ja, genau, zu deiner Unterkunft. Das hätte mich nämlich auch interessiert. Also du bist da jetzt in Kyoto, sagst du, in so einem alten Haus. Ist das dann Minshuko oder wie so ein Bed and Breakfast? Oder wie können wir uns das vorstellen?
Also ich habe alles über Airbnb gebucht, weil die von der Schule das empfohlen hatten, wegen der Visumsbeantragung, weil die stellen zwar selber Unterkünfte, aber das ist halt immer so ein bisschen langwieriger und auch schwieriger wieder zu canceln, falls irgendwas gewesen wäre. Mhm. Und dann meinten ja, okay, Visum geht schneller zu beantragen, wenn du selber Unterkünfte schon quasi vorweisen kannst, weil du irgendwie da einfach die ganzen Adressen angeben musst. Und dann habe ich das alles über Airbnb gesucht und in Kyoto hat mir nicht so viel gefallen. ich habe ja auch ein Budget, wo ich dann geguckt habe, dass es möglichst günstig ist. Und das eine ist irgendwie ein Hundecafé, was ein Bungalow dran hat. Und in dem Bungalow, den haben sie so Tatami-mäßig ausgestattet. Das ist ein Gasthaus, da kann man dann übernachten. Und draußen ist das Hundecafé. Und das hat einfach so einen niedlichen Außenbereich. Schön, da kann man dann irgendwie auch noch sitzen und sich da das so ausbreiten.
Also das klingt auf jeden Fall sehr außergewöhnlich und interessant. Da bin ich schon gespannt. Ich nehme an, du bist ein Hundefan dann, oder?
Nicht wirklich, gar nicht mal. Also mich stören nicht und ich finde es niedlich, aber das sah halt einfach so, ist nicht so einladend und einfach so ein bisschen was los ist, weil ich jetzt nicht so ein Einzimmer-Hotel dann immer, das wäre mir halt jetzt irgendwie zu unangebunden gewesen. Und das andere ist auch mit Shared Facilities sozusagen, stellen sie dann immer, also mit Gemeinschaftsbad und Gemeinschaftsküche, nicht hinterm Kaiserpalast, sondern hinter irgendeinem großen Park, weiß nicht mehr, überm Zoo jedenfalls. Und das ist wohl ein renoviertes altes Haus, was eine als Gasthaus umgewandelt hat.
Also du bist quasi auch nicht untergebracht mit den anderen, die eigentlich jetzt gerade erst mit der Schule fertig sind und ihr Auslandsjahr machen, sondern du gehst da komplett deinen eigenen Weg.
Ja.
Ja, in der Schule in Kyoto sind gerade nicht so viele Schüler und ich denke, dass es auch eine gute Entscheidung war, das mit Fukuoka nicht zu machen, weil ich hatte immer mit der Schule in Tokio Kontakt und sobald dann irgendwie Fragen kamen, so ja, kann ich diese Bildungszeit dann in Fukuoka machen, da kam immer sehr zäh irgendwas zurück, deswegen ist meine Vermutung, dass von Tokio ausgehend immer weniger Schüler da gerade sind, weil also ist ja klar, es ist gerade einfach nicht so viel möglich. Dann hatte ich auch irgendwann mal gefragt und die meinten, in Tokio sind gerade irgendwie 70 Schüler, nicht alle in meiner Klasse, sondern in verschiedenen Levels. Und in Kyoto sind es schon nur 35 und, da habe ich wahrscheinlich auch gar keine richtige Klasse. Da ist scheinbar keiner in meinem Level und da habe ich dann wahrscheinlich nur mit einer anderen Person, wenn überhaupt, Unterricht. Also vielleicht, bevor ich ein bisschen Angst habe, habe ich da dann Einzelunterricht.
Okay.
und in Fukuoka wäre dann vielleicht irgendwie nur 5 Leute an der Schule gerade. Also das ist dann für uns dann irgendwie auch gerade nicht.
Naja, interessant. Die haben ja auch wirklich händeringend darauf gewartet, diese Sprachschulen, also weil die leben ja natürlich auch von Ausländern, die halt bei ihnen Japanisch lernen, dass da jetzt sich was tut. Und ich meine, die können ja theoretisch seit März jetzt schon wieder Schüler aufnehmen, aber finde ich interessant, dass das dann doch eben so lange dauert, bis das wieder richtig anläuft. Ne? Ich meine, das hat bestimmt auch mit den bürokratischen Hürden zu tun, aber viele Leute hatten auch einfach die Nase voll und sich vielleicht gesagt, gut, dann gehe ich halt doch nicht nach Japan, sondern noch was ganz anderes. Ach,
Korea, ja.
Genau.
Das ich wollte auch noch hinzufügen, weil wir vorhin über diese Reisen gesprochen haben. Und ich habe da nicht immer nur gesagt, ich will dahin, wollt ihr mit, sondern da gab es ja auch andere Leute, die schon eigene Pläne hatten, wo man dann so kleine Subgruppen bilden kann, wo ich mich dann auch gerne mal anhänge.
Aber man sieht ja trotzdem so ein bisschen, wer hat hier den Plan soweit.
Oder wer ist eben so der Antreiber einfach, ne, wie du halt auch sagst. Ich finde das auch furchtbar, wenn dann alle so zusammenstehen und keiner will irgendwie derjenige sein, der jetzt die Entscheidung trifft. Da gab es doch mal diese Geschichte, hast du mir das nicht erzählt, Andreas. Hier findet gerade ein Entscheidungsprozess statt.
Ja, ja, das hat mal unsere Dozentin erzählt, dass sie, also deutsche, japanisch Dozentin, das war auch eine Gruppenreise in Japan mit Japanern, wahrscheinlich irgendwelche Akademiker, und sie standen dann da ewig vorm Bus und keiner hat irgendwas gemacht, es hat geregnet und sie meinte irgendwann so, ja, fahren wir jetzt dahin oder was? Und dann meinte dann die japanische Kollegin, ja, merken Sie nicht, dass hier gerade ein Entscheidungsprozess stattfindet? es ist einfach nichts passiert. Bisschen wie bei uns in der Familie. Meinem Familienstamm. So, man denkt so, was? Wann geht's denn hier endlich weiter? So, alle machen nur so komische, ich weiß nicht.
Ja. So ein kleiner Tangente. Exkurs, wie man Entscheidungen treffen kann, ja. Du hast ja jetzt schon viel berichtet, auch was dir bislang gut gefallen hat. Am Reisen oder an der Zeit in Japan und was nicht. Und mich hätte jetzt halt schon mal interessiert, ob du denn irgend so ein schönes Fettnäpfchen für uns hättest, wo du sagst, da habe ich mich ja irgendwie mal ganz schön in die Nesseln gesetzt oder da habe ich mir schon auf die Fahnen geschrieben für meinen Japan-Aufenthalt. Muss ich darauf achten, dass ich das diesmal vielleicht anders mache oder ganz im Gegenteil. Ich entspanne mich endlich mal und habe nicht diesen Performance-Druck.
Der Hauptkontakt, den man dann so hat, ist ja wirklich, du gehst in den Kombini rein, kaufst irgendwas und gehst wieder. Also das ist ja irgendwie das meiste, was du mit japanischen Einwohnern dann da zu tun hast. Und ich habe mich immer so geschämt oder ich fand es immer so unangenehm, dass ich irgendwie gar nicht, ich hatte immer so eine Sprachhemmung, dass ich gar nicht irgendwie Hallo und Tschüss und Danke und bitte keine Tüte rausgebracht habe, obwohl ich weiß, wie es heißt. Und auch, dass die rasseln einem ja dann immer ja, Shamase entgegen, wenn du da in irgendeinen Laden reingehst. Mhm. Ich wohne da ja dann teilweise im Tokyo Hands und im Loft und so immer. Jeder redet dich an und so. Und, aber die machen das halt einfach, weil sie müssen und weil das halt da zum Service gehört. Und ich habe dann erst irgendwann hinterher gelesen, man muss da gar nicht antworten. Niemand antwortet darauf. Keine Japaner antworten darauf. Und ich habe mir immer nur gedacht, ach, das ist so blöd, das ist so unhöflich, dass ich gar nicht darauf antworten kann. Und um dann hinterher festzustellen, muss ich auch nicht, soll ich auch nicht, will auch keiner.
Genau, ja, aber das finde ich lustig, weil ich hatte genau die gleiche Situation, als ich damals in Japan war zum ersten Mal. Und dann habe ich auch gefragt, ja, die sagen ja immer alle was kann ich denn da antworten? Und dann meinte auch so ein japanischer Mitbewohner von mir so, also aus Gag, die sagen ja immer Irashaimase, heißt ja so viel wie kommen Sie rein. Und dann meint er so, ja, dann sag doch einfach Irashaimashita. Also so, ich bin angekommen. Aber halt auch natürlich dann von mir aus gesehen in der falschen Höflichkeitsform und so. Also es wäre total daneben. Man kann das manchmal sagen, dann wissen die natürlich nicht, wie das jetzt gemeint ist. Wenn man ja ein Ausländer ist, darf ich da jetzt drüber lachen oder muss ich da drauf reagieren? Also manchmal haben wir das so aus Gag dann gemacht. Aber wie du sagst, die Kommunikation ist eigentlich nur einseitig. Also der Angestellte oder die Angestellten reden und man selber hält eigentlich die Klappe. Und ich fand das auch immer sehr anstrengend irgendwie. Ich habe dann gesagt so, nee, scheiß drauf, sage ich jetzt mal so, ist mir egal, ich bin Ausländer. Mir geht das gegen Strich, dann nie was zu sagen. Ich sage jetzt trotzdem zumindest irgendwie danke oder ich brauche keine Tüte oder sowas. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Also da kannst du jetzt quasi guten Gewissens einfach mal die Klappe halten und deine Tätigkeit.
Genau, und vorher war halt immer so das Gefühl, so Lippen zugepresst und irgendwie halt schlechtes Gefühl zurückgeblieben und so hat man jetzt irgendwie, war man jetzt unhöflich oder so.
Genau, ja. Okay, ne? Ja. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp, sage ich mal, für alle anderen. Ihr könnt guten Gewissens da einfach nicht drauf eingehen. Eine Sache noch, die, vielleicht hast du sie ja indirekt schon beantwortet. Wir hatten ja mal eine Folge über unsere persönlichen Powerspots in Japan und dann auch festgestellt, dass das sehr unterschiedlich sein kann. Beim Andreas vielleicht eher in der Natur, bei mir sogar eher in der Zivilisation. Hast du so einen Ort, wo du jetzt sagst, da möchte ich unbedingt hin, das gibt mir so richtig Energie, da schwebe ich wie auf Wolken oder sowas?
Da gibt es zwei Richtungen, die so ein bisschen widerstrebend sind. Das eine sind diese Kapselautomaten-Höllen, wo ich mir auch schon hier Twitter sei Dank so ein paar Spots gerade in Tokio rausgesucht habe, wo ich weiß, dass da irgendwie 300 von den Dingern am Stück stehen werden.
Ja. Also du meinst diese Gacha-Pong, wo man so dreht und dann kommt
wo man dann 100 Yen mehrfach reinschmeißt und dann kommen diese Plastikkugeln raus und dann ist da halt cooles Zeugs drin. Und da kann ich mich halt echt irgendwie 2 Stunden drin versenken und die 100 Yen dort drin versenken und dann haben Taschen voll Eiern dann nach Hause wanken.
Taschen voll Eiern.
Und dann da auspacken.
Hast dann auch immer so einen ganzen Beutel. Also wir haben das für unsere, wenn wir die Reiseberichtschreiber entlohnen wollen oder so, dann schleppen wir immer so einen Plastikbeutel mit Münzen rum. Ja. Hast du dann auch so ein Sparschwein mit Münzen in Plastikform oder wie machst du das, dass du genug Kleingeld hast? Oder gibt es da Wechselautomaten dann?
Da gibt es immer Wechselautomaten und schon seit der ersten Reise habe ich so ein Ameyoko-Markt, glaube ich, gekauft, so ein kleines Klappbeutelchen, weil du brauchst ja sowieso ständig 100 Yen für alles irgendwie. Mhm. Und gut, mit jetzt hat man so Suica-Karten und so, da geht es vielleicht manchmal auch ohne. Oh, das wäre was, Kapselautomat mit Suica, oje.
Ja, aber da fehlt dann so ein bisschen das haptische Erlebnis.
Das haptische, oder? Ja. Das und vor allem dann fehlt auch irgendwie die Selbstkontrolle, weil so ab der 12. 100-Yen-Münze fängt man dann schon so an zu überlegen, ob es jetzt wert ist, dass man jetzt genau die winkende Robbe da noch will und dann zum dritten Mal den winkenden Gorilla bekommen hat.
Wie kann ich mir dein Zuhause vorstellen? Sitzt du gerade in so einem Zimmer? Vitrine. Die Wände bestehen nur aus so
Sätzen. Ich wechsle das saisonal, damit es nicht zu viel wird. Und ich habe ein Schubfach, wo das Zeug lagert und so halt dann die Ausstellungsflächen wechselnd bestücken.
Ja, das finde ich cool.
Ja, aber es gibt ja auch,
Tüchern. Hm?
Es gibt ja auch die, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, die das ziehen, nicht an diesen Gacha-Automaten, sondern in diesen
UFO-Catchern.
Und die wissen vorher schon, welche Figuren wertvoll sind und ziehen das dann, nehmen das mit nach Hause, verkaufen das dann hier alles.
Ja, clever. Ja, krass. Naja, klar. Also, aber ich habe auch schon so Sachen überlegt, dass man da irgendwie Zeugs da irgendwie mitbringt und hier weiter verschachert. Ah. Ich hänge mal dran, dass mir das dann zu anstrengend wäre, das irgendwie durch den Zoll zu bringen.
Ja, und dann auch auf eBay zu stellen oder wo auch immer.
Ja.
und zu verpacken und so weiter.
Okay, also das war der eine Power-Spot.
Genau. Der andere ist dann schon auch eher irgendwie Natur oder ruhiger oder irgendwie eine Ecke in irgendeinem Tempel, die ich irgendwie zufällig entdecke. Und also das Erste, was ich hatte in der Art, war, dass ich bei dem Fushimi Inari mal ganz hoch gelaufen bin und hinten wieder runter. Und dann wurde es gerade dunkel und dann waren da so, weiß nicht, so Sauftempel oder wie man das nennt, also wo dann halt so Leute hocken und dann Sake trinken.
Aha, Sauftempel.
Das ist mir neu, der wirklich, Begriff. Weil man da halt wandert und dann ist das wie so eine Einkehr und dann ist man im Berg rum und also da ist dann halt so ein Bächlein und dann überall diese kleinen roten Toris und so eher so zufällige, wahrscheinlich pseudo-spirituelle Orte, aber einfach, wo dann halt die Stimmung irgendwie schön ist. Gerade der Fushimi Inari ist ja so eigentlich so ein bisschen verschrien, als dass da eigentlich keine gute Atmosphäre quasi herrscht, weil es geht ja nur um den finanziellen und Business-Gewinn und diese ganzen Tore sind ja immer Spenden und Glücksbringer dafür, dass das Geschäft gut läuft und deswegen ist da eigentlich eine negative Atmosphäre, aber.
Aber wer schreibt denn sowas?
Da bestimmt ein Protestant,
das finde ich sehr interessant, weil ich denke mir, also klar, da wird jetzt quasi keiner, ja, betet man jetzt den Gott des Kommerz an oder sagt man einfach, naja, von irgendwas muss man ja leben und so ein bisschen nachhelfen ist, das ist ja nur hoffen, ist erlaubt. Das finde ich interessant, so hatte ich es noch gar nie betrachtet. Wir haben ja gesagt, dadurch, dass er eben so populär geworden ist, ist dann halt oft die Erwartung hoch und die Realität dann so ein bisschen ein kaltes Erwachen oder sowas, weil halt einfach so voll ist und man sich dann nur so durchschiebt. Aber an sich, wie du sagst, das erstreckt sich ja über ein riesiges Areal und wenn man jetzt da nicht unter Zeitdruck ist und das in Ruhe so erkunden kann, dann kommt man ja auch eben auch an so Punkte, wo dann die Leute, die halt da jetzt nur eine halbe Stunde oder so haben, halt nicht hinkommen. Und ich glaube, da kann sich das dann schon einstellen. Dieses Gefühl.
Auf jeden Fall. Und also unten mit der normalen Tourismusmenge ist es ja furchtbar. Da musst du wirklich irgendwie 10 Minuten investieren, dass du da so schnell wie möglich durchkommst.
Mm. Ja, cool. Vielen Dank. Das ist auf jeden Fall nochmal ganz spannende Eindrücke, finde ich. Also ich finde es einfach interessant, wie jeder da mit diesen Gacha-Automaten zum Beispiel, das ist sowas, ich benutze das nie, ne? Ich sehe das immer und denke an diese Kaugummi-Automaten aus meiner Kindheit und dass ich da auch schon immer so dachte, hat sich das jetzt gelohnt, diese Investition, aber ich finde es immer total faszinierend, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ja, mir macht es einfach total Spaß und ich benutze diese Figürchen auch und freue mich dann. Weißt du dann auch noch, bei welchem Figur, also wo du das gekauft oder gezogen hast jeweils oder?
So ungefähr, ich weiß schon noch, wo die Orte waren, wo es viele Kapselautomaten gab und wo ich mich lange aufgehalten habe. Aber welche Figur jetzt aus welchem? Manchmal kann ich es irgendwie anhand von Fotos nachvollziehen, weil viele sind dann auch so Anhänger und dann habe ich mir das an den Rucksack gehangen und dann sieht man es auf irgendeinem Bild. Und weiß ich so, okay, das war jetzt irgendwie eher Kyoto und Osaka. Das ist auch gar nicht so wichtig, weil die gibt es ja landesweit. Also wenn ich da jetzt irgendwie in Tokio einen gesehen habe, den ich nicht erwischt habe, dann kann ich irgendwo anders gucken. Die werden ja immer so zeitweise überall ausgerollt.
Das ist ja perfide. Da kann man nämlich 3 Wochen lang immer wieder gucken. Vielleicht kriege ich doch noch die winkende Robbe.
Ich kann mich da einfach so beeiern. Was habe ich hier? Einen Wellensittichkopf, der in einer Eistüte drinsteckt, als wäre der Wellensittichkopf so eine Eiskugel.
Dass da jemand sitzt und als Beruf sich solche Sachen ausdenkt, ne? Das ist schon irgendwie erbaulich.
Wir wollten ja im Idealfall nochmal sowas machen, wenn du zurück bist, dass wir dann nochmal so ein Resümee irgendwie machen. Das wäre doch ganz interessant. Und dann kann man ja auch ein bisschen über die Zukunft quatschen.
Genau.
Und ist ja auch die Situation hoffentlich eine andere, dann können wir schon so ein bisschen.
Das wirkt ja jetzt schon stark so, dass die bald wieder schwacher gehen und so.
Genau. Aber noch ist es halt nicht offiziell, darum sind wir noch, da sind wir ein bisschen abergläubig.
Wir wollen uns nicht zu früh freuen.
Genau.
Aber ja, also auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da so ausführlich zu berichten. Ich finde es total spannend und schön und freue mich auch irgendwie total mit dir und für dich und wünsche dir, dass das richtig cool wird und dass auch manche Sachen total daneben gehen, aber im Nachhinein dann eben eine gute Story ergeben oder so Momente, wo man eben, wie ich schon mal meinte, sich dann sehr lange davon zehrt, dass sie vorbei sind.
Genau, ich hoffe jetzt hier mit der Technik, wir haben das jetzt zum ersten Mal gemacht, so ein Zoom-Ding, das wird wahrscheinlich so ein bisschen holprig dann, aber ich glaube, irgendwie kriege ich da was zusammen, was wir dann als Folge hochstellen können, oder? Das ist okay.
Ja, danke euch auch. Also auch für die Unterstützung. Ich habe euch auch ein paar Mal Mails geschrieben, wo ich noch unsicher war. Also es hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, dass ihr mir da gut zugeredet habt. Und halt euch gerne weiter auf dem Laufenden und gerne auch danach berichten.
Dann vielen Dank.
Gute Reise.
Genau, gute Reise.
Dankeschön.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war das Gespräch mit unserer Miriam.
Miriam.
Ja, mit unserer Miriam. Auch für uns wird ja die erste Japan-Reise wieder aufregend. Ich hoffe, sie hat eben, wie du sagst, Gutes, aber auch Kurioses und Peinliches zu berichten. Genau, es war jetzt sozusagen eine Art Sonderfolge. Wir wollten das mal ausprobieren, deswegen die Technik. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen ruckelig hier und da. Vielleicht hat nicht alles geklappt mit der Audioqualität, aber ich denke, man konnte dem Gespräch folgen. Und kann gut sein, dass wir das hin und wieder mal machen, auch mit anderen Gesprächspartnern, Reiseleitern oder vielleicht auch mal mit Teilnehmern mal schauen. Ja, bis dahin drückt weiter die Daumen. Im Moment stehen die Zeichen ja ganz gut. Und trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen unterstützt, weil wir diesen Podcast eben nicht als Teil von den Japan-Reisen machen, sondern so ein bisschen nebenher, so als kleines Projekt. Ihr könnt uns unterstützen auf steadyhq.com/O zum F. Das buchstabiert man. steadyhq.com/OZUMF. Also O zum F. Das könnt ihr euch anschauen und uns einen Kaffee oder ein Törtchen dalassen, sozusagen virtuell. Wie heißen die? Mont Blanc?
Ein Mont Blanc.
Ich habe ehrlich gesagt schon Bauchschmerzen bekommen beim Gedanken an dieses ganze Zeug mit der Sahne und so. Oh, nee. Aber gut, jeder hat halt seine Folie.